paar Gedanken heute Morgen über diese Zeit der Erfahrung im Dienst, diese paar Jahre mit dem Herrn, diese Jahre, wo der Herr seine Treue immer wieder gezeigt hat, wo es schön ist, sein Kind zu sein und auch schön, seinen Jünger zu sein, wo man zu tun hat mit einem Herr, der nie aufgibt, ein Herr, der immer mit seiner Liebe da ist, ein Herr, der immer bereit ist, wie wir gesungen haben, immer bereit zu vergeben. Ein Herr, wo man immer wieder von der Gnade leben darf, jeden Tag, Tag und Nacht kann man gestärkt werden von dem, der seine Gemeinde baut, der Herr Jesus. Ein paar Gedanken nochmal über den Jünger. Der Jünger Jesu, was wir ja sind, seit dass wir wiedergeboren sind, bist du auch Jünger Jesu und du hast auch den Heiligen Geist bekommen. Und mir scheint es so wichtig, dass wir bewusst werden, dass dieser Heilige Geist in uns die Hauptperson ist, Also Fälle immer Zufall, dass der richtige Fall kommt, weißt du? Schwierig im Deutschen, ja. Also die allergisch auf Fälle sind, bitte aussteigen. Aber es ist ja schön zu wissen, der Herr, der Heilige Geist ist da und ich möchte Römer 5 lesen. Römer 5 in der deutschen Bibel, ja, gibt es. Ja. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung und der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Frieden durch die Gnade. Wir sind gerechtfertigt. Du brauchst dich nicht mehr zu rechtfertigen, kannst das ablegen. Wenn auch Ungerechtigkeit geschieht, der dich recht spricht, ist Jesus, sein Blut, deine Beziehung mit ihm, die Gnade Gottes. Du hast nicht mehr diesen Kampf, wo du jemand sein musst. Du bist jemand. Du hast die Identität in Christus. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhaftes Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Stell dir mal vor, es gibt nichts, das unnötig ist auf deinem Weg. Bedrängnis, Schwierigkeiten im Dienst, Gemeindebau mit Menschen, die weglaufen, die anderen, die dich anklagen. Nichts ist umsonst. Gott steht darüber. Er schult seine Jünger in Situationen, um zu wissen, ob seine Jünger verstanden haben, sie sind gerecht gesprochen durch die Gnade Gottes. Und den Heiligen Geist hast du bekommen. Und dieser Heilige Geist hat in dein Leben hinein die Liebe Gottes hineingepflanzt. Und die Überlegung in deinem Leben als Jünger Jesus ist zu wissen, Herr, zeig mir, was diese Liebe, die da schon drin ist, was sie hindert. Was hindert diese Liebe? Gottes Liebe ist nicht weit weg. Die Schrift sagt uns, er hat die Gottes Liebe in uns hineingegeben. Und jetzt sind Sachen in meinem Temperament, in meinem Charakter, in meinem Denken, die gereinigt werden müssen und geändert werden müssen durch Gottes Wort, dass diese Liebe frei wird. Denn du weißt ja, das Größte, was es gibt, 1. Korinther 13 kennst du ja gut, ne? Das Größte, was es gibt, ist die Liebe. Und alle Gaben, die Gott gibt und die der Heilige Geist gibt, dieser wunderbare Geber von Gaben, alle Gaben nehmen ihre Qualität in 1. Korinther 13. Ohne Liebe kannst du alle Gaben einpacken. Sie hindern nur in der Gemeindegründungsarbeit. Aber mit der Liebe Gottes sind die Gaben, die du bekommen hast, sind die Werkzeuge Gottes, dass diese Liebe hineindringt in die Gewissen von anderen Menschen und dass andere Menschen überwältigt werden, dass sie Jesus brauchen, dass sie seine Liebe brauchen in ihrem Leben. Vergiss es nicht, die Liebe Gottes ist in dir. und soll freigelegt werden. Freigelegt. Dein Weg der Heiligung ist als dieses Freilegen vom Gottesgeist, der in dir lebt und von dieser Liebe Gottes, die vorwärts gehen will. Diese Liebe Gottes will eines tun in meinem und in deinem Leben, dass wir uns selber vergessen können in unsere Identität in Christus und dass unser Geist frei wird, um andere, für andere Menschen zu denken, mit ihnen zu denken, zu lieben und ihnen zu dienen. Wenn du das verstanden hast, das hast du ja schon lange, Entschuldigung, du hast das schon lange verstanden, dass diese Liebe Gottes in dir ist und dass das die Hauptsache ist in deiner Identität in Christus, dass der Heilige Geist, dass du ihn bekommen hast durch die Wiedergeburt, dann hast du auch eine große Freude, junge Menschen, die neu bekehrt sind, siehst du dann an mit einem anderen Blick. Du siehst sie an, wie sie werden, wie sie, comment ils seront plus tard, wie sie später werden, ja, sein werden. Du siehst sie an durch den Blick vom Heiligen Geist, denn sie haben den gleichen, denselben Heiligen Geist bekommen, wie du hast. Ist das nicht wunderbar? Das weißt du alles, aber warum sage ich das? Weil es ältere Brüder gibt, die jung sind wie ich, 70 fast, weißt du. Die haben immer das Gefühl, die Jungen, die haben einen anderen Heiligen Geist, denen muss man immer noch auf die Finger schlagen, verstehst du? Man sagt, das kann man nicht machen. Ich mache das schon 40 Jahre, jetzt mache ich alles anders. Schrecklich. Viele Gemeindegründungsarbeit, die ich gesehen habe, wurde gebremst von lieben, erfahrenen Brüdern. Brüder, haben wir den Mut, dem Heiligen Geist zu vertrauen? Haben wir diesen Mut, dass der Wiedergeborene den Heiligen Geist bekommen hat und dass wir vertrauen, dass dieser Heilige Geist sein Kind führt und ihm hilft, vorwärts zu gehen? Haben wir den Mut, zu sehen, wie Gemeinde gegründet werden und wie der Heilige Geist vorwärts geht, vielleicht mit ganz anderen Methoden, mit ganz anderen Rahmen, mit Sachen, die wir noch nie gesehen haben, die ganz neu da sind, aber die der Herr bewirkt und bewirkt. Der Heilige Geist in dir, die Liebe Gottes in deinem Herzen. Dann sagst du dir vielleicht auch, ja, aber die Liebe, wie komme ich da weiter? Ja? Das Weiterkommen ist nur durch Gottes Wort, diese ehrliche Beziehung zu Gottes Wort, die du hast. Und wo du dem Herrn sagen kannst, was dir fehlt. Was dir fehlt. Was du merkst, was fehlt. Unser Vater im Himmel freut sich über jedes, dass er erkennen kann, was ihm fehlt, um ihm ein Geschenk zu machen. Er freut sich richtig. Und es ist so schön, vor einem Vater zu stehen, der genau weiß, was wir brauchen, aber der wartet, bis wir es einfach ihm sagen. Sag mir, was dir fehlt. Ich habe alles, was du gebrauchst, um Gemeindegründungsarbeit zu machen. Sag mir, was dir fehlt. Ich habe alles, was du gebrauchst, um andere zu lieben. Sag mir, was dir fehlt. Ich habe mal gesagt im Gebet, Herr Jesus, für die Person brauche ich wirklich deine Hilfe, um sie mehr zu lieben. Und dann kam der Gedanke, der bestimmt vom Heiligen Geist war, was mehr lieben? Du hast ja gar keine Liebe dazu. Brauchst nicht mehr. Brauchst nur zuzugeben, dass du ihn nicht liebst. Ist alles. Die Wahrheit muss immer wieder da sein. Hätten gerne mehr, gell? Aber nichts mit mehr macht nichts, gell? So viel ich noch weiß. Wir haben das Vorrecht, das war das Erste, was ich sagen wollte. Der Heilige Geist, die Liebe Gottes in uns. Das weißt du aber alles schon. Und dann haben wir viele, viele Vorrechte als Jünger Jesu. Warum sage ich das? Die Vorrechte müssen wir einfach vor uns behalten, stehen lassen, anschauen. Denn nur die Dankbarkeit führt uns in ein Sehen von Jesus. Die Bitterkeit, Die Undankbarkeit wird dir nie helfen, Jesus zu sehen, in Gottes Wort. Denn das braucht zuerst Reinigung. Die Dankbarkeit. Wir haben viel Vorrechte. Erstens, als Jünger Jesu wissen wir, dass wir ein Ziel haben vor Augen. Matthäus 28, 17 bis 20, kennst du diesen Auftrag. Geht und macht zu Jünger. Und das Schöne ist, was vorher steht, ich muss die Bibel nehmen, in Französisch kann ich das auswendig, aber das ist alles Deutsch, nicht? Ja, ja. Okay. Und Jesus traf herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber Vers 17 steht, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber hatten Zweifel. Super, eh? Stell dir mal vor, Jesus geht weg, in den Himmel, und hat ein paar Vertreter, seine Jünger, und die müssen ein Geschäft führen, das über Jahrhunderte dauert. Stell dir mal vor, und etliche haben Zweifel. Wir hätten gesagt, ganz logisch und normal, jetzt alle, die Zweifel haben, wir treffen uns im Saal nebenan, ja, und wir arbeiten das nochmal theologisch durch, dass ihr wirklich versteht, dass diese Zweifel, denn wenn ihr zweifelt, kann ich euch nicht aussenden. Geht nicht. Es müssen Menschen sein, die alles klar ist. Ja? Etliche hatten Zweifel für einen Auftrag, der durch Generationen und in die ganze Welt rausgehen soll. Und fängt an mit Zweifel. Denn Jesus wusste genau, die Zweifel gehen weg durch Gehorsam, nicht durch Wissen. Die Zweifel gehen weg durch Gehorsam, nicht durch Wissen. Petrus hatte Zweifel. Petrus hat seinen Meister verleugnet. Petrus ist gekreuzigt worden als Märtyrer. Es waren keine Zweifel mehr da am Ende. Es war die Bereitschaft im Gehorsam als Märtyrer. Es ist nicht unser intellektuelles Wissen, das uns das solide Fundament befestigt und das uns die Zweifel wegnimmt. Von wo kommt deine Assurance du Salut? Deine Heilsgewissheit? Das sind gute Artikel im gelben Heft von der KFG über Heilsgewissheit, die noch nicht gelesen haben. Von wo kommt sie? Sie kommt vom Heiligen Geist, der in dir, in deinem Geist, dir festgenagelt hat, dass du Gottes Kind bist, Römerbrief. Und sie kommt davon, dass du im Gehorsam weitergehst mit dem Herr. Gehorsam. Ich finde das so wunderbar. Gottes, also Wachstum in Christus, im geistigen Leben, gibt es keinen Abkürzungsweg. Du kannst lange dein Wissen kann Vorsprung haben, wenn der Gehorsam nicht da ist, wirst du keine Gewissheit haben. Und du wirst die Freude nicht bekommen, die du bekommst, wenn du gehorsam bist. Vergessen wir nie, Jüngerschaft ist ein Weg vom Gehorsam. Und darum ist Jüngerschaft, ob du 70 bist oder ob du 20 bist, ist Jüngerschaft immer das Gleiche, der gleiche Weg, mit derselben Beziehung zum Herr, mit dem Weg vom Gehorsam, mit ihm jeden Tag wieder zu entdecken, wie schwach du bist, wie er treu ist, wie er dir hilft und immer wieder auf Wege da bist, wo du nicht genau weißt, wie es weitergeht, aber du vertraust ihm und du sagst es ihm wieder und du sagst ihm, dass du ihn brauchst und dass du ohne ihn nicht sein kannst. Das ist ein Vorrecht, das zu wissen. Es ist natürlich auch die Gerechtigkeit Gottes. Stell dir mal vor, wenn nur die Menschen, die intellektuelle Leichtigkeiten haben, wenn nur die die Bibel verstehen könnten und wenn nur die Gewissheit hätten, das wäre ja in Ungerechtigkeit wie noch nicht möglich. Das wäre nicht meinen Gott. Gott gibt Gewissheit durch Gehorsam. Durch Gehorsam. Vorrecht. Danke Gott für diesen Vorrecht, dass du, so wie du bist, auf dem Gehorsamsweg alle Überzeugungen werden verankert, befestigt in deinem Leben, weil du im Gehorsam weitergehst mit dem Herrn Jesus. Ein Vorrecht, das wir nicht vergessen dürfen, Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, sagt Jesus, wenn ihr tut, was ich sage. Eine besondere Freundschaft, verstehst du? Verstehst du auch gut, ne? Wenn ich dir sagen würde, kannst du mein Freund sein, wenn du alles tust, was ich dir sage. Puh. Also der hat nicht viel von Freundschaft verstanden, gell? Bitteschön, ja. Also, Jesus ist unser Freund. Und er kann das sagen, denn wir wissen ganz genau, wegen seiner Souveränität und weil er Gott ist, dass wenn wir gehorsam sind, ist es immer der beste Weg. Der beste Weg, den wir finden können auf dieser Erde, ist gehorsam zu ihm. Und du kannst dir vorstellen, wie oft ich dem Herrn Jesus um Vergebung bitten muss wegen meinem Ungehorsam. Kannst du dir das ja vorstellen, bestimmt. Ich bin ein schwacher Mensch, ich brauche seine Hilfe. Ich muss lernen, gehorsam zu sein, weiter mit ihm zu gehen, bereit sein, mit ihm als Freund weiterzugeben. Und dann ein Vorrecht als Jünger, wir haben keine Sorgen für die Zukunft. Ist dir das klar? Es gibt Leute von meinem Alter, die haben Probleme mit der Rente und der Pensionierung oder so, verstehst du? Und wie wird es später sein und was und so weiter und oh la la. Du lebst heute mit Jesus. Die Zukunft gehört ihm. Als Wiedergeborener hast du schon das ewige Leben. Das ist die Realität. Ich habe schon das ewige Leben. Es fängt nicht an, wenn der Körper stirbt. Ich habe schon. Es ist nur mal das Ablegen da, ups, und dann weiterfahren. Ja? Das ewige Leben haben wir schon. Und es ist so schön, das zu wissen. Und die Garantie für dieses Leben und die Garantie für die Zukunft ist Jesus. Er hat die Garantie. Er nimmt die Verantwortung, dir die Garantie zu geben. Dann lass ihm die Verantwortung für das ewige Leben. Er hat es gegeben, er hält es auch. Und dann ein anderes Vorrecht als Jünger und als Diener ist wunderbar, 2. Korinther 5, 20, dass wir haben einen Dienst der Versöhnung. Du bist ein Vermittler. Du versuchst durch dein Leben, durch dein Zeugnis, versuchst du, dass die noch nicht glauben, verstehen, dass sie einen Retter haben. Und in der Gemeinde bist du dann, dass die gläubig sind, es verstehen, dass die Gnade genügt, um gute Gemeinschaft zu haben miteinander. Versöhnung zwischen Brüdern und Schwestern, Versöhnung in der Gemeinde und die Versöhnung zu den Verlorenen durch Christus. Du bist immer daran, an dieser Liebe zu arbeiten, dass Menschen zusammenkommen können. Und dass Menschen von verschiedenen Denken, von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Farben, dass Menschen zusammenkommen und in Jesus diese Brüderschaft finden und diese Liebe miteinander finden. In der Ältestenschulung für Gemeinden, ich hatte diese Freude im Dienst, verschiedene Älteste zu schulen von verschiedenen Gemeinden. Als wir 3 Jahre in Genf waren, und wieder eine neue Gruppe von Ältesten dort schulten, war das Wichtigste für mich in der Ältestenschulung ist, dass die Ältesten untereinander wahre Freunde sind. Menschen, die sich kennen. Ehepaare, die sich kennen. Denn für mich sind Älteste immer Ehepaar. Ein Aber solche, die Freund geworden sind. Nicht Männer, die nur einfach zusammenkommen, um zu überlegen für die Gemeinde. Sondern Menschen, die miteinander einen Weg gehen, Freunde sind, die in Jesus verankert sind. Und die Hauptsache in der Ältestenschulung war, Zeit zu haben, miteinander, bei Spazieren oder im Saal, Zeit zum Beten für alle von der Gemeinde. Beten, 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 nochmal beten. Und beim Beten zwischen den Gebeten laut überlegen, ich dachte das und das für die, aber beten weiter. Ja? Der Herr ist ja immer mit. Man kann immer anfangen zu beten, ohne zu sagen, dass man beten kann. Ja? Der Ralf Schalis, das war einer von meinen geistlichen Vätern und Kontrolle hatte auf meinen Dienst. Der Ralf hat immer gesagt, der schlimmste Satz, was der Feind unbedingt nicht will, ist, wir könnten beten. Und darum hat er immer gesagt, den Satz müssen wir immer umgehen. Einfach, wenn wir miteinander sind, wir sprachen miteinander und plötzlich hat Ralf gesagt, ja, Herr Jesus, du bist ja da bei uns und ich bete dann plötzlich. Plötzlich war es, bups, mit dem Gebet. Ja. Und dann ging es weiter. Und das haben wir gelernt, miteinander, auch in der Ältestenschulung. Lautes Überlegen und immer beten miteinander. Beten für die Situation, beten für die Menschen. Freunde werden die beten. Und dann ist jeder bereit, in dieser Freundschaft einzuspringen, wenn der andere nicht kann. Da gibt es das Programm und plötzlich hat einer zu viel zu Hause. Das ist absolut kein Problem. Ich springe ein an deinen Platz, kein Problem. Manchmal muss man einspringen für eine Predigt, beim Lied vor der Predigt, weißt du, so sagt man einer, du, ich habe nichts heute, kannst du was sagen? Okay. Ja. Und dann gibt es nur so ein Blitzgebet zum Heiligen Geist, bitte, du bist dran. Okay. Gemeindegründung. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir wollen es nicht vergessen. Und dann zum Nächsten, die Heiligung. Das war immer noch in der Jüngerschaft unseres, ja, wie wir es schön haben als Jünger. Und um zu unterstreichen, vergiss es nicht, die Dankbarkeit ist der Schlüssel, um in die Nähe Jesu, um Jesu zu sehen. Die Dankbarkeit. Vergiss es nicht. Habe nicht Angst, den Herrn zu loben und Zeit zu nehmen, dass auch alle deine Gefühle mit sind und dabei sind. Du darfst auch mal draußen ganz alleine im Wald tanzen und loben und Bäume ausreißen, wie du willst, wie du es kannst mit deinem Temperament, um ihm zu sagen, ist so schön mit dir zu sein, ist so ein Geschenk, dein Kind zu sein, ist so wunderbar, in deinem Dienst zu stehen. Heiligung, Hebräer 12. Also immer in der Richtung, was ich gelernt habe in diesen, oder nein, was wir, Ursula und ich, gelernt haben in diesen 44 Jahren. Ich lese in Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, du kennst Kapitel 11, gell? Alle die Wolken, die Zeugen, die dort sind, okay? So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zum Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Super. Ich bin ein Kind von den Hugenotten von früher und in meiner früheren Familie sind manche verbrannt worden mit der Bibel in der Hand. Es hat mir manchmal geholfen, als ich wollte so mehr aufhören als etwas anderes, zu sagen, Mann, die waren doch noch überzeugter, meine Vorfahren. Die hatten den Mut, bis ans Ende zu gehen. auch wenn es alles kostet. Heiligung ist unterwegs sein, das weißt du. Heilig bist du seit der Wiedergeburt. Und jetzt musst du es nur noch sein. Ne? Du bist, dann nur musst du noch sein. Ne? Das ist okay. Und für das leben wir noch, atmen wir noch, dass wir werden, was wir sind. Eigentlich, ja? Okay. Und jetzt lass jede Last ablegen. Ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Kämpfe weiter, wenn Versuchung da ist. Kämpfe weiter. Bitte kämpfe weiter. Lass es nicht eine Gewohnheit werden, nicht, dass andere einfach jetzt akzeptieren müssen, dass du mal so bist, gell? Schon dein Großvater hatte einen schlechten Charakter, ja? Und dein Vater nicht viel besser. Jetzt bist du halt so. Nein, jetzt bist du nicht so. Jetzt kannst du zugeben. Jetzt kannst du um Vergebung bitten. Werde nicht einen älteren Bruder, der nie mehr braucht zu sagen, vergib mir, ich habe gesündigt. Es gibt so negative Gewohnheiten, wenn man durch Jahre gläubig ist, wo man das Gefühl hat, ich brauche nicht mehr diese sofortige Spontaneität, wo ich um Vergebung bitte, wenn ich sündige. Sie müssen sich daran gewöhnen in der Gemeinde, dass ich halt so ein Typ bin. Nein, nein, nein. Wirklich nicht. Sie dürfen dich sehen als einer, der um Vergebung bittet, weil du schlecht gesehen hast, weil du schlecht gerichtet hast, weil du eine Situation schlecht verstanden hast. Bleibe dabei. Sonst wird die Sünde, die uns umschlicht, plötzlich eine Haltung sein, wo wir wie ein Panzer von Schutz um uns machen, dass uns niemand angreift in unserer Denkart, dass Menschen verstehen, dass wir Ältere Recht haben. Nein, hast nicht recht. Alter ist nicht unbedingt Weisheit. Wir müssen so bleiben in der Heiligung, dass wir selber immer wieder wachen. Ich muss wachen auf mein Leben. Du musst auch wahrscheinlich wie ich wachen auf deinem Computer, auf Internet. Du kennst vielleicht auch Momente, wo Versuchungen da sind, wo plötzlich Bilder da sind. Und du musst kämpfen. Und das Fleisch wird ein Kampf sein in deinem Leben bis am letzten Atem. Ich habe meinen Vater gefragt, als er 90 war, Papa, wie ist das mit den geistlichen, fleischlichen Versuchungen, mit dem sexuellen, mit 90? Hat er mir gesagt, Dani, ich kämpfe immer noch. Danke, Papa. Ja, er ist jetzt im Himmel, ja. Hat er besseren Platz. Vergiss es nicht, du bleibst im Kampf. Du bleibst im Kampf. Und der Herr ist mit dir. Also, werde nicht müde, werde nicht mutlos, geh weiter. Und dann nur ein Gedanke noch auf diesen Hebräer 12. Ich werde immer zu lang, ich weiß, aber... Hinschauen auf Jesus. Und ein bisschen später steht, Vers, Deutsche Bibel, Vers. Jawohl. Vers 12, darum richtet wieder auf die schlafgewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Inzwischen waren diese Verse von der Erziehung, weißt du, wie Gott uns erzieht, he? In seiner Liebe, wie die Väter uns erzogen haben, wie er uns erzieht. Und dann sagt er das. Dieser Vers 14, die Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, ist für mich ganz im Zusammenhang mit Hinschauen auf Jesus. Wenn das Leben gereinigt wird, wird der Blick auf Jesus einen anderen Blick. Du kommst in die Dankbarkeit der Gnade hinein, in die Dankbarkeit der Vergebung. Und deine Beziehung, deine Intimität mit Jesus wird ein Sehen, nicht mit diesen Augen, okay, wird ein inneres Sehen von Jesus, eine Nähe mit ihm. Aber diese Nähe gibt er nur denen, die sich reinigen lassen. Vergiss es nicht. Du kannst nicht in eine tiefe Beziehung hineinkommen, in eine Nähe Jesus. Du kannst Jesus nicht sehen, wenn du in der Heiligung nicht weiterkommst. Du wirst, während du da auf Erden bist, diese Nähe von ihm nicht haben, weil du vielleicht nicht bereit bist, alles ihm zu sagen, was noch unrein sein kann. Alles, was du zugibst, alles, was gereinigt wird, öffnet dir eigentlich den Himmel und die Nähe zu Jesus. Vergiss es nicht. Es ist für mich so eine große Hilfe. Ich habe so viele wunderbare Stunden erlebt, auch manchmal ganze Tage allein im Wald und so, wo ich den Herrn gelobt habe und Stunden erlebt von dieser Nähe Christi, die neue Kraft schenkt und wo du in dieser Dankbarkeit und Zufriedenheit drin bist und wo du weißt, die Gnade und das Blut Jesu genügt, um den Himmel zu öffnen, um Jesus zu sehen. Heiligung. Wir sind unterwegs. Und das sage ich auch wieder für die älteren Brüder, die unter uns sind, also die Jungen wie ich, für die jungen Brüder, dass auch die jüngere Generation deine Freude in Christus, deine Nähe Christi verspüren kann, in dem Vertrauen, das du den Jungen schenkst, in den Möglichkeiten, dass du ihnen lässt, um verschiedene Verantwortungen zu tragen, in der Möglichkeit, dass du gibst, um sie so zu sehen, wie sie werden in der Hand Christi. Gemeinde, warum sage ich das so mit unterstreiche? Ich bin ja angefragt in verschiedenen Gemeinden in Frankreich als Ratgeber, so um mit zu sein, um Älteste immer wieder zu treffen und so weiter. Und was mir oft Not tut, wo ich schon geweint habe darüber, ist, dass ich in Gemeinden ältere Brüder getroffen habe, die man nicht vom Sattel runterbringt. Und man darf sie nicht abschießen, das kann man nicht, gell? Aber man bringt sie nicht weg. Sie geben Verantwortung den Jungen, aber behalten die Autorität. Ich frage mich manchmal, haben die Vertrauen in den Heiligen Geist? Glauben die, dass die Jungen auch den Geist haben? Kann so ein Kampf sein? In Frankreich gibt es Gemeinden, wo man genau sieht, der Wachstum geht nicht weiter, weil ein Gedankengang von älteren Brüdern es so halten will, wie sie es wollen und wie sie es wissen. Und darum habe ich angefangen mit diesen Texten im Prediger. Keiner kann Gottes Plan verstehen. Keiner. Keiner. Auch der das ganze Leben geforscht hat. Denn Gott bleibt frei. Und Gott wirkt in den Gemeinden und in den Herzen, so wie er es will. Also Mut zum Weitergeben, immer weitergeben, immer den anderen die Möglichkeit geben, weiterzukommen, die Jungen die Möglichkeit geben, dass sie uns überholen. Das ist immer das Schöne. Ich habe jetzt so in diesen 44 Jahren hatten wir 28 junge Menschen neben uns während längerer Zeit. Und viel davon sind heute Pioniere in anderen Gegenden, in anderen Missionswerken, in anderen Ländern. Und das macht so Mut. Und jeder Junge hat mir etwas gelernt. Jeder jüngere Mitarbeiter hat mir etwas gebracht, was ich brauchte. Und das ist so schön. Das Miteinander in der Schulung und Miteinander im Gemeindegründungsdienst. Noch ein paar Gedanken, geht's noch? Okay. Noch ein paar Gedanken über das, was wir haben in der Gemeindegründungsarbeit, was mir sehr geholfen hat, ist, dass wir auch in dieser Arbeit klare Ziele haben. Wir wissen, wo und wie wir uns einsetzen sollen. In Lukas 14, ich nehme nochmal diesen Text, Lukas 14, den Text, den ich gestern schon angefangen habe, von Vers 25 weg. Vielleicht nur der Kontext von diesem Abschnitt. Anfang von Lukas 14 sehen wir, dass Jesus immer beobachtet war von Pharisäern, also von Gegnern, aber auch von Jüngern, also die ihn kennen wollten. Diese Beobachtung war immer da und das geschieht auch so für uns. Wir werden immer beobachtet. Wenn du eine Verantwortung hast, wirst du immer beobachtet. Und vielleicht ist es darum, dass wir so viel Mühe haben, in den Gemeinden manchmal noch Verantwortliche zu finden. Brüder, die bereit sind, einfach beobachtet zu werden, wo man ihres Leben so unter die Lupe nimmt. Ja? Dann hat man lieber, diese Verantwortung will ich nicht. Nein, Jesus war immer beobachtet. Von den Gegnern und von seinen Jüngern. Und als er beobachtet war, Lukas 14, haben sie gesehen, er tut das am Sabbat, pum, falsch. Ja? Und Jesus konnte sagen, ja, Moment, wenn ihr ein Tier hat, das runterfällt, dann nimmt es ja auch, wenn es Sabbat ist, oder? Und er wollte ihnen immer wieder zeigen, das Gesetz der Liebe ist größer als all eure Gesetze. Die Liebe ist größer. Die Liebe kann helfen. Die Liebe braucht nicht Gesetze. Die Liebe hat eine Kraft in sich, die sie von Gott hat. Und diese Liebe, die greift ein. Und dann das Zweite war, vom Vers 7 weg, sagt er, wenn du eingeladen wirst, dann nimm doch den letzten Platz. Oder? Muss ja nicht wichtig sein. Nimm den letzten Platz. Und wenn die Leute finden, wenn der eingeladen findet, dass du doch wichtiger bist, wirst du nach vorn gerückt werden nachher. Aber nimm den letzten Platz. Und nachher, der Text, der nachher kommt, sagt er, wenn du Leute einlädst bei dir zu Hause, dann lad doch die ein, die dir nichts zurückgeben können. Puh, das ist Deutsch, ja. Ja. Einfach die können dir nichts geben. Die musst du einladen. Ja. Wo er wieder zeigt, die Liebe ist das, weißt du? In der Gemeindegründung eine Zeit lang hatten wir am Sonntag am Tisch nur die Leute, die man, ich sag's nicht gerne, die man in der Gesellschaft sagt, die geistlich Schwachen, weißt? Die krank sind und mit Arznei zu tun haben und immer dieselben Gedanken haben und so, okay, ja? Aber die eine Krankheit haben. Die hatten wir an unserem Tisch mit unseren Kindern, ja? Und als wir von dieser Gemeinde weggingen, habe ich den Ältesten gesagt, ich habe kein Problem, es ist toll, wir gehen weg, Ich freue mich immer, dass ich nach dem Gottesdienst lade die Leute ein und so, zum Kaffee und so. Aber es gibt ein paar Leute, die werden nicht eingeladen. Ich weiß schon, die sind nicht interessant im Gespräch. Und das sind die Leute, die unbedingt nötig sind in der Gemeinde. Unbedingt. Denn wie können wir die Liebe leben? Diese Liebe, die Jesus lebt, die Liebe, wo nichts zurückkommt. Wir brauchen in der Gemeinde Leute, die wir das ganze Leben tragen, die ganze Jahrzehnte tragen. Und weh uns, wenn wir einen anderen Blick haben auf die Leute, als auf die, die Verantwortung haben, die gut geht, die gehören zu dem, was Gott in der Gemeinde will, dass wir Liebe lernen. Jesus hat das hier gesagt. Wenn du einlädst, dann nicht die nichts zurückgeben können. Und dann das nächste ist das Gleichnis von diesem Gastmahl, wo er den Diener rausschickt, gell? Du kennst den Text. Und die Leute wollen nicht kommen. Ich habe mein BMW gekauft, der andere hat sein Haus gekauft, und so weiter. Ich kann nicht kommen und so. Ja, okay. Dann geh noch mal raus. Und der Diener sagt, ich habe schon andere gesucht. Und dann bei diesem Diener verstehe ich etwas. Dieser Diener hat verstanden, was der Herr will. Er will, dass Leute zum Mahl kommen. Er will nicht, dass mich besondere Leute holen. Wenn die Entschuldigung haben, dann lass sie mit ihrer Entschuldigung. Mach weiter, geh an die Hecke, an die Zäune, geh raus, hol die. Und dann kommt dieser Text, davon ich reden will eigentlich. Vers 25. Er zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Erster Teil habe ich schon gestern gesagt. Der zweite, das Kreuz tragen, das weißt du, was es ist. Das ist die Sache, dass du auf die Seite gestellt wirst wegen dem Evangelium. Das Kreuz ist nicht dein Bobo oder deine Krankheit oder so, oder? Das Kreuz ist etwas, was wegen deinem Leben mit Christus bist du auf die Seite gestellt. Sag ja dazu. Sag ja dazu. Sag ja dazu, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen und es wird in der Familie wird einer gegen den anderen sein. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen in der Beziehung zwischen Menschen und dem Vater. Er ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen auf Erde. Das kommt, wenn er dann der Chef ist von seinem Reich später. Dann ist Frieden. Ja? Aber im Moment bringt das Evangelium Trennung. Und ich habe das Gefühl, im Dienst ist das eine von unseren Nöten. Wir haben Angst davon. Ich auf alle Fälle. Weißt du, wenn du so lange Zeit brauchst, um mit Ungläubigen zu sein und jetzt sind sie endlich, finden sie, dass du ein normaler Mensch bist, das ist schon ein Wunder, gell? Und du bist ein normaler Mensch und sie haben Vertrauen zu dir und dann kommt immer diese kritische Stunde bei mir, wo ich weiß genau innerlich, Dani, jetzt geht der Schritt weiter. Jetzt müssen sie von Jesus hören. Da sage ich, ach Herr, muss ich wieder einen Freund verlieren? Oder gibst du mir einen Bruder? Da muss ich nochmal ins Gebet, weißt du? Weißt du, wie du das siehst? Das ist große Spannung. Ne? Pionierarbeit ist die Spannung, immer wieder Freunde zu verlieren. Und etliche werden Brüder. Aber mehr Freunde habe ich verloren, als solche, die Brüder geworden sind. Und dann kommt die Zeit, weißt du, wo du mit dem Alter sagst zu dir, boah, jetzt kümmere ich mich einfach um Gemeinden. Nein, sind Verlorene da. Ich muss wieder ungläubige Freunde haben. Ich muss sie vielleicht wieder verlieren. Ich muss vielleicht wieder von solche haben, die, wenn sie mich treffen, gehen sie auf die andere Seite der Straße, aufs andere Trottoir. Das ist langweilig, ja? Aber der Jünger Jesu bleibt Jünger, wenn er ein Ja hat zum Kreuz. Ein Ja zum Kreuz Christi. Vers 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlicher Ausführung. Wir sind eigentlich im Gemeindebau, sind wir am Bauen und darum setzen wir uns hin, wir beten, wir überlegen, wir haben Strategien, wir haben Methoden. Okay, super. Wir setzen hin, wir haben einen Bau, wir haben zu bauen, den Turm im Weinberg, wir haben etwas Konkretes zu bauen, die Gemeinde Jesu, die lebendigen Steine, die wir schon sehen, wie sie die zusammenkommen, wie sie in der Liebe weitergehen, wie sie strukturell miteinander Ziele erreichen können. Wir haben etwas zu bauen, aber der Text geht weiter. Wir bauen in Kriegszeit. Jesus nimmt sofort das zweite Bild. Es ist Kriegsführung. Es ist geistlichen Kampf. Du kennst Epheser 6, Vers 10 und folgende mit der Waffenrüstung. Wir sind im geistlichen Kampf drin. Wir bauen nicht in Friedenszeiten. Wir bauen, Menschen kommen zum Glauben und der Feind will unbedingt, dass die Liebe Gottes in der Gemeinde nicht Platz nimmt. Er wird alles machen, dass Worte falsch verstanden werden, dass man Zweifel hat. Er wird alles machen, dass man schief über die Motivationen von den anderen denkt. Er wird alles hinbringen. Er wird viel Gedanken durch deinen Kopf gehen lassen, wo du sagen musst, stopp, das ist nicht mein Gedanke. In Jesu Namen, nein. Der Luther, Du kennst den Martin, oder? Ja, hast von ihm gehört? Der Luther, der hat gesagt, ich kann nicht abhalten, dass Vögel über meinen Kopf fliegen, aber dass sie Neste machen in meinem Haar, ja, die haben sie Mühe, natürlich bei mir, aber dass sie Neste machen in meinen Haaren, das kann ich. Du wirst immer in Gemeindearbeit, wirst du in einem geistlichen Kampf stehen, vergiss es nicht. Sonst wirst du jemand, der nur versucht, mit dem Intellekt Lösungen zu finden, ohne zu sehen, hinten dran ist ein Feind. Sonst wirst du nicht merken, wo der richtige Kampf steht. Da, wo du zu Menschen gehen musst und einfach ihnen sagen musst, komm, wir beten miteinander. Ich habe das Gefühl, Gott will uns trennen da. Wir haben wegen ganz Kleinigkeiten, haben wir das letzte Mal, als wir uns trafen, sind wir auseinandergekommen und sind so Nebensachen. Es geht nicht darum, um die wichtigen Sachen vom Heil, sondern Nebensachen. Komm, wir beten miteinander. Wir werden dem Feind nicht zulassen, uns zu trennen. Ich hatte einen Mitarbeiter, der kam in eine geistliche Krise hinein. Der war 9 Jahre mit uns. Und so eine Krise, dass verschiedene Verantwortliche von Missionsfeld haben gesagt, Anni, den Mitarbeiter kann nicht Vollzeitler werden. Diese Krise, die er hat, das ist wirklich, ist nicht dafür gemacht und so. Und ich habe ihnen gesagt, und wir werden miteinander zum Ziel kommen oder keiner. Siehst du, ich bin gar nicht stur, oder? Hast schon gemerkt, oder? Okay, alles klar. Und wir sind auf die Knie gegangen und haben gefleht zum Herrn als Team, ohne dass der in der Krise war, dabei war. Und haben gesagt, Herr, die Gemeinde braucht zu erleben ein Wunder der Gnade, wo du zeigst, dass du selber das alles zusammenbringst und dass wir miteinander zum Ziel kommen. Und der Herr in seiner Liebe hat es geschenkt. Ich kam in Gemeinden, das wisst ihr wahrscheinlich auch, eingeladen in Gemeinden in Deutschland, die so eine Not miteinander hatten, wegen Theologen, die schon lang gestorben sind. Verstehst du? Dann sage ich mir, ja, was ist denn das? Das Spiritismus, oder? Habe ich gesagt, lebt doch mit Jesus, der noch lebt. Oder? Oder lasst mal den Calvin, der ist gut zu Hause, lasst mal den anderen, die sind alle gut zu Hause. Ja? Aber das will der Feind. Und wir wollen alle miteinander, dass Jesus im Zentrum der Gemeinde steht. Dass wir Jesus sehen wie Offenbarung im ersten Kapitel, mitten in den Leuchter. Hast du ihn gesehen? Hast sein Bild gesehen in Offenbarung, Kapitel 1. Hast sein Bild gesehen? Wunderbar. Da steht er, der Sieger, mitten in den Leuchter. Das wollen wir. Er soll diesen Platz haben und soll diesen Platz behalten. Also, Gemeindearbeit braucht Überlegung, Turmbau, hinsetzen, Kosten anschauen, ganz normal, Mathematik, ganz klar, aber in Kriegszeiten. Und wenn du die Kraft nicht hast, vorwärts zu gehen, da brauchst du zuerst zu sehen, was haben wir für Kraft? Können wir beten für den nächsten Schritt? Können wir im Tempo vorwärts gehen, wo wir Frieden haben und wo wir eins bleiben? Es gibt Gemeindestrukturen, wo man so schnell vorwärts gehen will, dass es Uneinheit gibt, dann muss man einen Schritt zurück. Die Einheit ist wichtig, um vorwärts zu gehen. Die Beziehung zum Herr ist wichtig, um vorwärts zu gehen. Der Salz ist gut, sagt Vers 34 vom selben Text. Gell? Der Salz ist gut, klar. Wenn aber der Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Jawohl, der Salz ist gut, was Geschmack oder ja? No? Geschmack gibt? Nein, nicht Geschmack. Ja, egal. Doch, oh ja. Okay. Aber das ist eigentlich, was Geschmack gibt deinem Leben, ist diese Liebe, die du ausstrahlst, die Liebe, die in dir ist und die du freilegst, die von Gott kommst. Das ist eigentlich, was andere anzieht. Und wenn du vorwärts gehst im Gemeindebau, ohne dass die Liebe noch da ist zu allen, dann geh einen Schritt zurück. Geh ins Kämmerlein, bete nochmal. Geh ins Kämmerlein, geh nochmal auf die Knie. Und sag dem Vater, Vater, wo bin ich zu schnell gegangen? Wo habe ich keine Rücksicht gehabt auf andere Gedanken in der Gemeinde? Was muss ich nochmal überdenken? Denn wenn der Salz fade ist, dann hast du nachher eine Organisation, aber keiner weiß, wie das Leben hineinbringen. Leben ist Christus. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Brot. Und der Leuchter soll ja da sein, da muss ich aufhören. Und der Leuchter soll ja da sein. Du weißt den Leuchter. Und da sehe ich gerade wieder die Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht und das Licht muss auf den Leuchter gestellt werden. Ihr seid einzelne Christen und die Christen sollen in die Lokalgemeinde auf den Leuchter gestellt werden. Und dieser Leuchter im Alten Testament, der leuchtet ganz genau auf die andere Seite. Die andere Seite ist was? Der Tisch mit dem Brot. Wer ist das Brot des Lebens? Danke. Ja. Also soll die Gemeinde was zeigen in dieser Welt? Christus. Nicht die Struktur. Christus zeigen. Das Licht der Gemeinde wirft das Licht aufs Brot, um zu sagen, es gibt Brot für die Menschen. Es gibt Christus für die Menschen. Soweit im Moment. Danke für das Zuhören und das Mitmachen. Danke.